Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Gregor Honse. Hallo Gregor.
Hallo zusammen. Hallo Jenny.
Und Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang.
Hallo Jenny.
Außerdem hören wir noch unsere Kollegin Eva-Maria Weiß von Heise Online. Ein Gespräch mit ihr habe ich vor unserer Aufnahme aufgezeichnet. Wir kümmern uns in dieser Woche um einen Vorstoß, den es in Paris gegeben hat. Dort wurde am Sonntag durch eine Abstimmung beschlossen, dass für SUVs höhere Parkgebühren fällig werden. Mit Gregor sprechen wir darüber, ob das auch in deutschen Städten möglich wäre. Außerdem wurde am Wochenende ein Geburtstag gefeiert. Die Plattform Facebook wurde 20 Jahre alt. Was sich dort alles getan hat und was für Erfahrungen sie damit verbindet, erzählt uns Eva. Und Wolfgang gibt uns einen Einblick in die Mechanismen von sozialen Netzwerken wie eben Facebook. Als Tipp der Woche möchte ich euch einen Podcast ans Herz legen. In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Wir schauen zunächst nach Paris. Dort fand kürzlich ein Referendum statt und 54% der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, die Parkgebühren für SUVs im Stadtgebiet zu erhöhen. Ab 1. September dann werden die Gebühren für eine Parkdauer von 1 Stunde für diese und andere schwere Autos im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten. Und bei 6 Stunden Parkdauer wiederum fallen dann 225 Euro an, statt bislang 75. Man muss dazu sagen, dass sich an der Abstimmung nur 6% beteiligt haben, also 78.000 Menschen von 1,3 Millionen Wahlberechtigten. Die Regelung soll ausschließlich für Besucher gelten, Einwohner der Stadt, also Taxis, Handwerker und noch Pflegedienste sind ausgenommen. Die höheren Parkgebühren richten sich nach dem Gewicht, so trifft das Verbrenner- und Hybridmodelle mit einem Gewicht ab 1,6 Tonnen und Elektromodelle ab 2 Tonnen. Der Plan geht von der Stadtverwaltung aus. Die sieht zum einen, dass die private Nutzung in Paris seit 10 Jahren zurückgeht, zum anderen, dass die Fahrzeuge, die herumfahren, größer und schwerer geworden seien. Das habe Auswirkungen auf die Umwelt und Sicherheit. Zudem werde Parkraum ungerecht verteilt. Und Gregor, du hast letzte Woche quasi im Vorfeld dieser Abstimmung einen Kommentar zu den Parkgebühren geschrieben und dich da auch mit der Frage des Parkraums auseinandergesetzt. Wie hast du da argumentiert?
Also es ist natürlich, ich sehe es einfach so, dass natürlich Stadtraum ein knappes Gut ist. Man gucke sich mal die engen Straßen an, was man da alles mitmachen könnte. Bäume pflanzen, Bänke aufstellen, Kinderspielplätze einrichten. Und dass ein Großteil der Anwohner dafür im Jahr so um die 30 Euro zahlen. Also quasi nichts. Also man nimmt eine begrenzte Ressource in Anspruch, also soll man dafür zahlen. Und je mehr man dafür in Anspruch nimmt, desto mehr soll man dafür zahlen. Und das ist im Falle von SUVs mit keinerlei sozialen Härten oder sozialen Ungerechtigkeiten verbunden. Weil im Grunde genommen kannst du ja das alles, was du mit einem SUV machen kannst, auch mit einem normalen PKW machen. Außer vielleicht Pferdeanhänger ziehen oder so. Und es trifft ja auch keine sozial Schwachen, also keine armen Leute. Also es ist weder wirtschaftlich noch sozial noch sonst irgendwie kann ich da eine Ungerechtigkeit drin erkennen, wenn man große Inanspruchnahme vom öffentlichen Raum in dem Fall stärker zur Kasse bittet.
Und was hältst du von dem Vorgehen, wie das in Paris umgesetzt werden soll, das Ganze über das Gewicht zu regeln? Der Kollege Martin Franz, ich weiß nicht, ob du den Kommentar gelesen hast.
Ja, habe ich gelesen.
Ja, genau, der hat das ja so ein bisschen beanstandet. Also
das, er hat natürlich recht, aber ich finde, die Debatte geht in die falsche Richtung. Das habe ich auch bei vielen anderen Debatten jetzt gesehen. Es geht immer um eine Definitionsfrage. Was ist ein SUV? Diese SUVs sind ja nicht so schlimm, weil eigentlich ist ja SUV ein ganz breites Feld, wo alles möglich drunter fällt. Das stimmt natürlich. Lässt sich ganz einfach damit lösen, dass wir jetzt nicht mehr von SUVs sprechen, sondern von, ja, einem anderen Wort. Meinetwegen Stadtpanzer. Keine Ahnung.
Ja.
Also ich habe jetzt in meinem Kommentar bewusst Abkürzung genommen, sinnlos überdimensionierte Vehikel.
Mhm, okay.
Also der Punkt ist, dass formal unter SUVs auch alles Mögliche fällt, was halt einfach ein bisschen höher ist. Ja. Also sagen wir irgendwas auf Ford Fiesta Basis, nur gut, den gibt es nicht mehr, aber halt auf Golf Basis, die halt ein bisschen höher sind.
Mhm.
Aber jetzt auch nicht wesentlich mehr verbrauchen und auch nicht viel mehr wiegen oder Platz verbrauchen als dasselbe Modell in einer kleinen, in der konventionellen Bauweise. Ja, geschenkt. Wenn wir über SUVs reden, meine ich immer halt absurd große Autos wie ein Audi Q7 oder ein BMW, was ist X5, X7 oder so. Ja, Wolfgang?
Wenn ich mich da kurz einklinken darf, dann ist aber die Grenze von 1,6 Tonnen recht knapp gesetzt. Also ich vermute mal, dass es da auch erhebliche Debatten gegeben hat, wo setzen wir und irgendwo musst du einen Schwellwert setzen, sodass du dann auch signifikant viele da reinkriegst, weil die wollen ja auch Geld damit einnehmen, was sie dann wiederum auch natürlich für Stadtumbau ausgeben wollen, aber geschenkt. Aber ja, unter 1,6 Tonnen fällt eine ganze Menge, von dem ich jetzt sagen würde, und ich bin kein Fan von Autos und ich bin erst recht kein Fan von großen Autos, dass das noch keine absurd überdimensionierten Vehikel sind.
Das
stimmt. Also da würde ich dann eher bei 2 Tonnen oder so ansetzen, aber dann wären wahrscheinlich nicht genug darunter gefallen.
Ach so, so meinst du, ja.
Ja, also bei 1,6 Tonnen bist du schon mit dem VW Passat-Kombi drüber. Mit dem Golf bist du so knapp drunter, mit dem Passat bist du schon drüber. Also 1,6 Tonnen ist echt schon, dann ist echt fast jedes zweite Auto fällt da schon drunter. Bei Elektroauto ist ja die Grenze bei 2 Tonnen. Ich glaube, ein Tesla Model 3 ist drunter, aber ein Tesla Model Y oder Model X ist schon drüber. Je nach Ausstattung, je nach Batterie. Also ja, ich finde generell eigentlich die Fläche besser.
Genau, also Länge sozusagen, ne? Ja.
Länge oder Breite, weil worüber reden wir? Wir reden über Fläche. Was wollen wir begrenzen? Den Flächenverbrauch. Was sollten wir demnach regulieren? Die Fläche. Ja, kein Problem im Gewicht. Es gibt andere Probleme im Gewicht, Rohstoffverbrauch, aber das muss man dann auf einer anderen Ebene regulieren. Aber jetzt nicht mit Parkgebühren. Also wenn es dir um Platz geht, um Fläche geht, sollte man die Fläche regulieren. Wobei dann natürlich auch wieder Leute sagen, dass zum Beispiel hochmotorisierte Sportwagen, so ein Porsche 911, da ziemlich günstig wegkommt und Familienvans dann wieder ziemlich groß. Aber mei, es ist halt, man muss nicht für jede Lösung, für jeden Spezialfall eine Lösung haben, dann ist es halt mal so.
Der Kollege Martin Franz macht da auch noch das Problem auf, dass du ja gar nicht bei der Kontrolle siehst oder beziehungsweise das Gewicht einsehen kannst. Das heißt, du musst es ja nochmal irgendwo hinterlegt haben bei den bei irgendwelchen Fahrzeugdatenbanken oder so.
Ja, stimmt. Das ist natürlich dann würde ich mir denken, für sowas gibt es KI, die Fahrzeuge erkennen können, Fahrzeugtypen erkennen können. Das kann so schwer nicht sein. Das muss jetzt nicht über eine Kennzeichenerkennung, über eine Halterabfrage, über das Modell gehen. Problem wäre allenfalls, dass es natürlich je nach Ausstattung unterschiedliche Gewichte gibt.
Genau.
Je nach Sonderausstattung oder Größe Batterie. Aber das würde auch für die Fläche sprechen, weil die Flächen von so einem Fahrzeugtyp sind im Wesentlichen
dann
immer die gleichen.
Genau, oder im Zweifelsfall überprüfbar. Genau. Wie sieht das denn in deutschen Städten aus? Wäre das Modell übertragbar oder ist das schon übertragbar gewesen?
In Tübingen gibt es das schon. Da liegt die Schwelle, also in Tübingen gibt es für Anwohner Parken und nicht für Besucher, was natürlich zwei wichtige Unterschiede hat. Erstens, es betrifft mehr, weil es sind ja mehr Autos von Anwohnern in der Stadt als von Besuchern. Und zweitens ist das natürlich regulatorisch einfacher. Man muss ja nicht on the fly erkennen, was man für ein Auto vor sich hat, sondern bei der Anmeldung muss man ein Fahrzeugmodell angeben und dann kann man ja sicherlich über Fahrzeugschein einfach nachweisen, was das Ding denn wiegt.
Da wurden dann quasi diese Parkausweise, die man fürs Jahr kriegt, einfach entsprechend erhöht.
Genau. Und die sind gestaffelt nach Größe.
Ah, okay.
Sind gestaffelt nach Gewicht.
Nach Gewicht.
Und da ist die Schwelle für Verbrenner tatsächlich bei 1,8 Tonnen und nicht bei 1,6 wie in Paris. Freiburg hat es versucht. Freiburg ist da vor Gericht gescheitert, weil sie auch eine Staffelung hatten. Da hieß nach Fläche, glaube ich. Und da hieß es dann vom Gericht, nee, das kann nicht sein, dass sich irgendwie eine Parkgebühr drastisch erhöht, wenn ein Auto 5 cm länger ist.
Okay.
Gut, ja, kann man so sehen. Ist halt das Problem bei Schwellenwerten. Man könnte auch einfach eine feste Zahl pro Zentimeter, x Euro pro Zentimeter nehmen. Und außerdem hat dann Freiburg wollte auch eine Sozialstaffel nach Einkommen einführen. Und das ist auch vor Gericht gescheitert. Das heißt, Freiburg hat jetzt eine Pauschale von 200 Euro fertig, ohne Rücksichten auf Größe, Sozialstatus, einfach pauschal, weil es offenbar rechtssicherer ist.
Weißt du, ob jetzt andere deutsche Städte sich da auch noch weiter mit beschäftigen? Oder?
Hannovers Oberbürgermeister Bilit Önay hat seine Sympathie dafür zu erkennen gegeben. Er findet die Idee gut. Aber was in Hannover überhaupt noch durchzusetzen ist, also für Nicht-Hannoveraner, Bilit Önay ist ein Grüner, er hat aber keine Mehrheit mehr im Rat. Das wird sich zeigen. Aber generell auch der Deutsche Städtetag finde es eine gute Idee. Also es gibt schon, oder sagen wir so, diese Paris-Geschichte hat halt auch die Aufmerksamkeit auf dieses Problem gelenkt. Und dementsprechend werden sich jetzt auch verstärkt Städte das überlegen, da mal an dieser Schraube rumzudrehen. Und wenn es auch nur eine pauschale Verteuerung der Parkgebühren ist, auch für Anwohner, weil 30 Euro ist ja wohl ein Witz.
Ja, das ist wirklich wenig.
Fürs Jahr.
Genau. Und hältst du das Ganze, also dieser ganze Zug sozusagen, für einen geeigneten Beitrag, sagen wir, zu so einer Verkehrswende, wenn es dein Ziel ist, Autos aus der Stadt herauszuhalten? Oder?
Also grundsätzlich alles, was Auto teurer macht, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, das sehe ich durchaus so. Nun ist der Hebel bei Besuchern wie in Paris sicherlich höher als bei Anwohnern. Also ob du als Anwohner wirklich, wenn jetzt 100, 200 Euro mehr Parkgebühren im Jahr zahlen würdest, das dazu bringen würde, das Auto abzuschaffen, glaube ich nicht. Bei Besuchern, die werden sich ja jeden Tag oder bei jeder Fahrt in die Stadt aufs Neue die Frage stellen, nehme ich jetzt das Auto oder die Bahn, wenn es eine gibt. Und bei denen kann das natürlich schon einen stärkeren Hebel entfachen, dass du halt dann doch das Auto stehen lässt.
Ja. Gut, wir schauen mal, ob Hannover sich noch weiter durchringt oder mal gucken, wie das
ist. Oder andere Städte halt.
Oder andere Städte natürlich, die gibt es ja auch noch. Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr noch einen Facebook-Account? Und wenn ja, wann habt ihr euch das letzte Mal dort eingeloggt? Am 4. Februar 2004 startete Mark Zuckerberg zusammen mit Freunden an der Harvard University The Facebook. Schon im ersten Jahr verzeichnete es 1 Million Nutzer. Jetzt ist das Netzwerk schon 20 Jahre alt und inzwischen sind es 3 Milliarden Nutzer. Deutschland kommt dabei auf 32 Millionen monatlich aktive Nutzer und 23 Millionen davon posten täglich dort etwas. Bist du auch eine davon, Eva?
Auf gar keinen Fall. Also tatsächlich gehöre ich noch immer zu denen, die einen Facebook-Account haben. Genau, ich kann mich immer noch nicht so ganz trennen. Ich brauche den ja auch ein bisschen für die Arbeit, muss immer mal gucken, wenn es irgendwas Neues gibt, wie das denn funktioniert und wo ich dann etwas finde. Aber gepostet habe ich schon sehr lange nichts mehr, weshalb ich die App aber trotzdem fast jeden Tag öffne, ist immer noch, dass sie mir Benachrichtigungen aufs Handy schickt und ich kann diese kleine rote 1 nicht ertragen, wenn die da stehen. Dann muss ich immer irgendwann am Tag so einmal das alles wegmachen.
Also auch ein sozialer Zwang oder ein psychologischer Zwang vielmehr, ne?
Total, total. Ja. Sie schaffen einen, in irgendeiner Form zu fesseln.
Erinnerst du dich denn an deinen ersten Post, den du je bei Facebook gemacht hast?
Mein allererster weiß ich, glaube ich, nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch dran, dass das halt echt immer so ziemlich unwichtige Sätze waren. Also immer so ein, ich mache gerade, ich höre gerade Lied XY, ganz viel war früher so dieses, ich prokrastiniere und witzige Sprüche machen, so wie chaotisch, wie schlecht und wie anstrengend alles ist und das dann ja möglichst bunt irgendwie erzählen.
Ja, ja, tatsächlich Statusmeldung noch als Statusmeldung verstanden, ne? So, genau. Was ist gerade aktuell? Ja, richtig. Ja. Und erinnerst du dich, warum du dich bei Facebook angemeldet hast?
Das war schon so eine Art, jeder muss dabei sein und auch cool. Also vorher gab es ja das StudiVZ und da waren eigentlich aus meiner damals Studentenbubble halt auch wirklich alle und dann irgendwann machte es so ein bisschen Schwupp und alle wanderten zu Facebook ab, also wirklich innerhalb kürzester Zeit, dass alle eigentlich ihren StudiVZ-Account ja ruhen lassen haben oder sogar gelöscht haben und dann halt zur viel cooleren Variante und dem Original gegangen sind und dann war auf einmal alles Englisch und super und man konnte sich aber auch mit Leuten austauschen, die man vielleicht mal irgendwie aus dem Urlaub oder von irgendwelchen Austauschjahren in den USA oder sowas kannte noch und das war schon ein bisschen größer alles. Aber so eine richtig krasse, die ganze Zeit Posterin war ich jetzt auch nicht. Da gibt es schon andere Leute, die viel, viel mehr posten.
Ja. Nun ist ja um den Facebook-Konzern drumherum, also heute ja Meta, bekanntermaßen nicht alles eitel Sonnenschein. Was ist dir denn da besonders im Gedächtnis geblieben, was so negativ aufgefallen ist?
Also ich glaube, die ersten Einbrüche kamen schon relativ früh, dass einem klar wurde, naja gut, man gibt dem Konzern seine Daten, seine Infos. Es gab früh auch so Sorgen, was passiert mit den Fotos, die man da hochlädt. Dann kam es irgendwann zu so einem Fastausfall. Ich weiß nicht, manche erinnern sich vielleicht noch dran, irgendwann ist Facebook mal wahnsinnig langsam geworden. Und hat fast nicht mehr funktioniert und dann musste alles neu gemacht werden. Da waren einfach zu viele Dienste, Bilder, also ja, es wurde zu groß. Und dann natürlich ist Cambridge Analytica so der große BAM-Skandal. Alle wussten eigentlich schon, dass genau das irgendwie passiert. Und dann war es aber mal so ein bisschen wie schwarz auf weiß. So,
kannst du kurz noch erzählen, was da passiert ist bei Cambridge Analytica?
Ja. Also schlussendlich ging es darum, dass eine Schnittstelle genutzt wurde, um Daten anzuzapfen, sage ich mal, die dann wieder genutzt wurden, um politische Werbung gezielt an bestimmte Personen auszuspielen. Also das heißt, es ist im Grunde dieser Manipulationsvorwurf, wir nutzen Daten von Facebook, um Menschen zu manipulieren.
Also Nutzerdaten tatsächlich, Informationen von Nutzern.
Genau, Informationen von Nutzern, die über eine Schnittstelle einfach genutzt werden konnten, abgesaugt werden konnten. Teilweise über so Spiele, die man einfach mitgemacht hat. Irgendwann wurde Facebook ja auch immer mehr zu so einer Plattform für viel Quatsch auch. Also nicht mehr nur die privaten Posts, sondern auch allerlei komische Wissenstests und Erinnerungsbilder und komische Gruppen und sowas. Und und so ein Spiel oder so ein Psychotest war das, glaube ich, vor allem auch, wo die Leute teilgenommen haben und darüber konnte man eben dann auch Daten abgreifen.
Genau, also das, was du auch gerade erzählt hast, dass es so überladen wurde, dann auch mit Spielen, Farmville zum Beispiel, ist mir auch noch im Gedächtnis.
Das war noch super. Das war ganz am Anfang, das hat noch Spaß gemacht.
Genau, aber das gab ja dann irgendwie nochmal so einen Bruch, dass man irgendwie sich bei Facebook nicht mehr so gern eingeloggt hat. Oder mir ging es zumindest so, dass du dann teilweise Posts bekommen hast von Leuten, denen du eben nicht gefolgt bist oder nicht befreundet warst mit denen oder sowas. Und dass es dann irgendwie uninteressant wurde, oder?
Ja, total. Also nach dem Skandal kam so ein bisschen das, wir wollen uns anders positionieren, aufrappeln. Und ich glaube, das ist teilweise total schiefgelaufen. Facebook hat auch immer wieder ja so Experimente gemacht mit, wir zeigen euch vorwiegend Nachrichten. Mhm. Und dann gab es natürlich glückliche Nachrichten und unglückliche Privatpersonen. Wir zeigen euch die Nachrichten jetzt nur noch in einem Extra-Feed für Nachrichten. Genau. Wir zeigen euch jetzt die Gruppen, weil die wollt ihr unbedingt sehen. Wir zeigen euch jetzt, also es ist ein riesen Hin und Her, was sie halt wann wie anzeigen. Wir haben ja immer noch alle gar keine Ahnung, wie es tatsächlich funktioniert, was sie einem anzeigen. Und ich glaube, dieses Hin und Her und dieses Ausprobieren, was die Leute sehen wollen, also ich möchte jetzt sagen, es klappt irgendwie nicht, weil wir sind, also ganz viele sind enttäuscht, aber die Nutzerzahlen zeigen ja, es klappt doch noch. Es sind ja viele immer noch da und immer noch viele täglich da. Und ich glaube auch, dass Meta schon weiß, was die Leute sehen wollen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da aus Versehen uns irgendwie was nervt oder so. Die sind sich dessen schon sehr bewusst. Die haben genug Daten, um das eigentlich richtig zu machen.
So, Wolfgang, du hast jetzt eben gehört, was die Kollegin Eva da so erzählt hat. Sie hat auch ein bisschen über ihre Facebook-Erfahrung und ihr Nutzerverhalten gesprochen. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du auch einen Facebook-Account?
Also ich habe einen Facebook-Account, aber ich benutze den so gut wie gar nicht. Ich benutze den im Wesentlichen zu Recherchezwecken und ich bin nie richtig warm geworden mit diesem Prinzip. Ich fand das von Anfang an ziemlich fischig, sehr merkwürdig alles.
Eva hat eben auch was Interessantes gesagt, fand ich. Sie hat so über die Benachrichtigungen in ihrer App gesprochen, dass da immer so kleine Zahlen auftauchen und sie dann die immer wegmachen muss, damit sie weiß, sie hat alle Neuheiten gesehen. Und sie sagte irgendwie, sie schaffen es irgendwie einen zu fesseln. Hast du da eine Erklärung für?
Ja, klar. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Erklärung dafür hat. Das wird schon relativ lange diskutiert, seit ungefähr den 2020ern vermehrt, weil damals dann auch tatsächlich, also vor ein paar Jahren, sich eine Organisation gegründet hat, die heißt Time Well Spent. Die ist von zwei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet worden, Tristan Harris und James Williams. Aber da waren auch Facebook-Aussteiger mit dabei und so. Und das war das erste Mal, dass sich dann so eine NGO gebildet hat aus, ich sag mal, Ex-Silicon Valley-Leuten, Techies, die da auch Einblick hatten da drin, wie diese ganzen Mechanismen funktionieren und die gesagt haben, da werden gezielt Menschen manipuliert, das ist nicht in Ordnung, wir müssen bewirken, dass es da eine Umsteuerung gibt.
Und wie haben Sie das jetzt untersucht, oder?
Naja, die Mechanismen, die Sie benutzen, das ist unter dem Stichwort Dark Patterns bekannt. Das sind so kleine User-Interface-Tricks, die man benutzen kann, um Leute dazu zu bringen, öfter und länger mit der Software zu interagieren. Beruhen im Grunde genommen auf relativ alten psychologischen Erkenntnissen. Da gibt es Literatur zu. Das geht letztendlich auf Erkenntnisse aus dem Behaviorismus hervor, so eine psychologische Richtung. Frederick Skinner, vielleicht schon mal gehört. Frederick Skinner ist so eine Figur, ja, so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Dr. Seltsam-Psychologe.
Okay.
Weil der ist berühmt geworden mit den Skinner-Boxen, mit standardisierten Versuchseinrichtungen, wo zum Beispiel Ratten in irgendwelchen Labyrinthen irgendwas gemacht haben. Und diese Behavioristen waren damals ganz stark der Auffassung, dass es unwissenschaftlich wäre, zu spekulieren darüber, was in dem beobachteten Subjekt, also sprich irgendeinem Versuchstier vorgeht, innere Zustände und so, das ist alles völlig Spekulation. Wissen wir nichts drüber, können wir nicht reingucken. Alles, was wir wissen, ist, wir geben einen gewissen Input da rein und da kommt irgendein Output raus. So, und das haben sie versucht zu untersuchen unter möglichst sauberen Versuchsbedingungen, so möglichst immer nur eine Variable ändern und so. Naja, und in dem Rahmen ist unter anderem eine sehr wichtige Entdeckung gemacht worden, nicht von Skinner selber, sondern von einem seiner Schüler, 1971 war das, Michael Zeiler von der Emory University in Atlanta, Georgia. Der hat nämlich festgestellt, Da haben sie Fütterungsexperimente mit Tauben gemacht. Die Tauben sollten auf den Knopf drücken und dann haben sie Futter bekommen. Hm. So. Und die sollten lernen, bestimmte Sachen zu machen, um dann Futter zu bekommen. Und Versuch ist nicht ganz so rund gelaufen, wie er laufen sollte. Und dabei haben sie festgestellt, dass wenn die Belohnung nicht jedes Mal ausgeschüttet wird, wenn die Taube was richtig macht, sondern zufälligerweise nur manchmal.
Mhm, okay.
Oft genug, dass die Taube nicht frustriert wird.
Ja.
Tauben sind übrigens relativ intelligente Tiere im Gegensatz zu dem, was die meisten von uns glauben. Dann drückt die Taube viel öfter und viel energischer auf diesen Futterknopf als eigentlich zu erwarten. Und das Prinzip nennt man Verhaltensänderungen durch variable Belohnung.
Okay, ja.
Und das ist ein Punkt, der haben dann diese UX-Designer von diesen Netzwerken, sozialen Netzwerken begeistert aufgegriffen.
Mhm.
Das wird an ganz vielen Stellen benutzt. Zum Beispiel das berühmte nach unten ziehen von Twitter. Mhm. Dann kommen neue Messages. Aber die kommen nicht immer. So.
Ja.
Das liegt nicht daran, dass der Algorithmus jetzt gerade nichts für dich gefunden hat, was er dir in die Timeline spielen könnte, sondern das ist dieses Prinzip der variablen Belohnung. Es kommt nicht immer. Genauso ist es aber auch umgekehrt mit, du denkst, der Algorithmus sollte jetzt eigentlich nur Sachen da reinspielen, die mich interessieren.
Mhm.
Der spielt aber sozusagen mit Absicht in gewissem Ausmaß auch Junk da rein, der dich nicht interessiert. Dann scrollst du weiter durch, da muss doch wieder was kommen.
Ah, okay,
und da kommt
ja
wieder was, was toll ist. Oder Sachen, von denen du gedacht hast, ich habe doch jetzt schon 3000 Mal gesagt, schick mir keine Benachrichtigungen. Ja, und manchmal macht es das Ding so schubweise und dann wieder nicht. Und dann ist wieder alles schön. Du interagierst öfter damit. Das ist dieses Prinzip der variablen Belohnung, was unter anderem angewendet wird.
Von dem Taubenexperiment hat bestimmt Mark Zuckerberg in einer seiner Psychologie-Seminare gehört.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also da wird todsicher Behaviorismus vorgekommen sein.
Oh Mann. Gibt es noch andere Fallen?
Wobei man dazu sagen muss, das ist sehr witzig mit diesem Frederick Skinner, der Mann war ja tatsächlich nicht so ein durchgeknallter Mad Scientist, sondern im Grunde genommen hat er an das Gute im Menschen geglaubt und daran auch geglaubt, dass sich die menschliche Gesellschaft positiv weiterentwickeln könnte. Und vor allen Dingen hat er immer versucht zu argumentieren, dass Erziehung mit Hilfe von Bestrafung einfach nicht funktioniert im Gegensatz zu Erziehung durch Belohnung. Also Menschen, also das war eine seiner Grundthesen, Menschen lernen durch positive Verstärkung.
Hm.
Er hat also sein Leben lang versucht, auf andere einzuwirken, dass sie eben mit so einem Unfug aufhören, wie Kinder zu schlagen oder so, weil er gesagt hat, das bringt überhaupt nichts. Wenn sie was richtig machen, musst du sie belohnen. Das ist viel, viel effektiver.
Ja. Auf der sich gedacht hätte, Erkenntnisse werden nochmal in einem sozialen Netzwerk angewendet.
Ja, das und weiß ich überhaupt nicht. Das ist ja unwissenschaftliche Spekulation.
Natürlich.
Ist es denn nachgewiesen, dass das wirklich auf einem Algorithmus beruht?
Das weiß ich nicht. Also die zum Beispiel Time Well Spent, diese Leute sagen das, dass das darauf beruht. Ich habe aber keine Literatur gefunden, wo es explizit so gesagt wird.
Mir kommt das so nach... gibt es auch wieder einen schlauen Begriff, für den mir gar nicht einfällt. Intentional Bias oder so. Die Unterstellung, dass alles auf einem Plan, auf einem großen, durchdachten, möglicherweise finsteren Plan besteht.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach Zufall, weil einfach der, oder es ist genauso gut durch Zufall zu erklären, weil der Content, der auf welche Weise auch immer in deiner Timeline gespült wird, unterscheidet sich ja. Das hast halt unterschiedliche Leute, die irgendwas posten und mal ist es interessant, mal weniger interessant. Also diese Variabilität der Belohnung stellt sich ganz automatisch ein, weil du nicht immer, deinen 100 Leuten, die du folgst, gleichzeitig im Minutentakt total brillante Dinge raushauen.
Naja, aber der Algorithmus hat ja in der Hand, wann was ausgespielt wird, ne? Also.
Ja. Ich wollte darauf hinweisen, dass es auch einfach zufallsbedingt werden kann, dass man nicht hinter allem einen großen Plan des ach so schlauen Facebook- und Mark Zuckerberg-Konzerns unterstellen muss.
Es wird sich letztendlich nicht nachweisen lassen, weil das ist ja nicht dokumentiert. Wir haben das gemacht, weil, und wir benutzen folgende psychologischen Mechanismen. Aber was man halt weiß, ist, dass die einen ganzen Haufen natürlich Interface-Designer da dran sitzen haben, die über sehr lange Strecken keine andere Aufgabe hatten, als dafür zu sorgen, dass die Oberfläche und die Bedienung dieser Software so funktionieren, dass User möglichst lange und möglichst viel damit interagieren. Das ist einfach das Optimierungsziel gewesen. So.
Ja, na, bist du denn Facebook-Nutzer, Gregor? Nee. Ganz entschlossen.
Ich habe mal für einen Verein eine Facebook-Seite angelegt, oh mein Gott, und habe mich seitdem 2,5 Mal wieder eingeloggt und bin mit Grausen geflohen.
2,5 Mal, ist auch gut.
Aber das ist ja nicht das Einzige. Ne? Das eine Ding sind halt diese Dark Patterns und das andere, was dann eben auch damals vor jetzt mittlerweile rund 10 Jahren eben zu diesem Super-GAU geführt hat mit Cambridge Analytica, ist halt das Prinzip soziale Beziehungen, nicht nur innerhalb des sozialen Netzes aktiv zu fördern, sondern sie natürlich auch in der Software abzubilden und zu dokumentieren, also diesen sozialen Graphen und den dann auch durchsuchbar zu machen, weil darüber will man dann ja auch wieder Werbung ausspielen. Ne? Da, so. Und das ist natürlich datenschutztechnisch echt ein totaler Worst Case. Und der soziale Graph, der existiert ja immer noch, der ist ja immer noch durchsuchbar. Ja. Nicht mehr so einfach von außen zu missbrauchen, wie er zwischendurch war. Und Cambridge Analytica ist ja mittlerweile auch pleite und wahrscheinlich haben die auch hemmungslos übertrieben bei dem, was sie können und was sie nicht können. Und es gibt ja immer noch Streit darüber, wie viel ist jetzt zum Beispiel in den US-Wahlen über Manipulation in Facebook wirklich bewirkt worden. Hat das tatsächlich irgendwelche Ergebnisse gedreht oder nicht? Das ist auch was, was man ganz schwer feststellen kann. Aber Fakt ist tatsächlich eben, dass da soziale Netzwerke innerhalb von Communities einfach im Computer abgebildet werden, durchsuchbar sind und datenmäßig erfasst werden und dann auch vermarktet werden. Und spätestens an dem Punkt war für mich einfach Schluss. Da habe ich auch gedacht, nee, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Da halte ich mich raus.
Das hat noch einen ganz interessanten Randaspekt, auf den hat Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche darauf aufmerksam gemacht. Und zwar, es geht ja um die Verantwortung als Plattformbetreiber. Ne? Also es werden über Facebook ja auch Volksverhetzungen organisiert oder Mobbing, also was richtig um Leben und Tod geht. Nicht als Metapher, sondern wirklich davon sterben Leute und zwar nicht zu wenig. Durch Facebook sterben Leute. Facebook steht aber natürlich auf dem Standpunkt, wir sind Plattformbetreiber, wir wissen gar nicht, was unsere Leute so alles treiben. Das ist natürlich angesichts dem, was du gerade erzählt hast, Wolfgang, totaler Unfug, weil kein anderer Konzern kennt seine Nutzer so gut wie Facebook. Das heißt, kein anderer Konzern hätte es so, oder keine andere Social Media Plattform hätte es so in der Hand, mit technischen Mitteln zumindest die übelsten Auswüchse von Mord und Totschlag und Mobbing zu verhindern. Also, wenn nicht Facebook, wer dann? Und das ist natürlich auch so eine Geburtsfehler. Ne? Wir sind für nichts zuständig. Wir wissen gar nicht, die Leute posten, was sie wollen und wir sind nur der Plattformbetreiber. Aber andererseits halt echt jeden.
Alles durchleuchtet.
Kein anderer kennt die Leute so gut wie Facebook selber.
Wobei man dazu sagen muss, ein bisschen was hat sich ja bewegt. Also es gab ja eine der zentralen Forderungen seiner Zeit von Time Well Spent, war ja, es muss eine werbefreie Alternative geben. Zumindest wird da mittlerweile drüber geredet. Ne? Und auf X dann jetzt tatsächlich gibt es diese Möglichkeit ja auch, die ja auch soziales Netzwerk sind, die auch irgendwie über soziale Beziehungen vermarkten und so weiter. Die Frage ist, ob es das besser macht. Es sieht ja so aus, als ob das auch noch nicht die Lösung wäre. Und zwischendurch war ja bei Facebook auch eines der großen Probleme eben diese geschlossenen Nutzergruppen, die so gut wie gar nicht mehr kontrollierbar waren, wo sich halt so eine Blase immer weiter radikalisiert und aufgeheizt hat. Die sind jetzt möglicherweise nicht mehr bei Facebook, die sind jetzt halt bei Telegram. Das macht es auch nicht besser.
Nee, das stimmt, ja. Gibt immer wieder neue Schlupflöcher. Ja, gucken wir mal auf die nächsten 20 Jahre, was es denn so gibt. Vielen Dank euch beiden erstmal. Zum Abschluss möchte ich euch noch schnell einen Podcast vorstellen. Als ich mit dem Zug eben hierher in die Redaktion gefahren bin, musste ich auch immer ein bisschen kichern, weil er ist tatsächlich ganz lustig. Er heißt In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI und findet sich in der ARD-Audiothek. Also wer Krimis mag und auch so die sich so für die Entstehungsgeschichte interessiert und dann noch so ein bisschen mehr über ChatGPT herausfinden will, der ist da an der richtigen Stelle. Der Titel sagt es eigentlich auch schon. Innerhalb von 5 Tagen müssen der Journalist und vom Bayerischen Rundfunk Christian Schiffer und eine Comedian bzw. Drehbuchautorin Janina Rog ein klassisches Krimi-Hörspiel schreiben. Und die beiden haben sowas noch nie zuvor gemacht, aber sie haben ja Hilfe, nämlich durch ChatGPT. Aber auch da sind die beiden recht unbedarft. Daher brauchen sie zunächst irgendwie Hilfe von so einem jüngeren BR-Kollegen, der erstmal erklärt, hier, was sind Prompts und wie geht das und wie spricht man mit dem? Und das ist auch so ganz witzig zuzuhören, weil man da eben live, quasi live mit bei ist, wie die beiden sich da so rantasten. Und der Experte gibt dann auch eben Hinweise, wie sie Krimi-Ideen aus ChatGPT rausbekommen. Und in der zweiten Folge haben sie dann auch, präsentieren sie sich gegenseitig ihre Ideen, also die beiden Redakteure. Und eine Idee ist dann eben von ChatGPT, der vorgeschlagen hat oder die vorgeschlagen hat. In dem Podcast ist es eine Stimme, eine weibliche Stimme, die das immer eingespielt wird, was ChatGPT sagt. Die schlägt halt vor, einen Krimi zu machen nach einem Schachspiel sozusagen, dass alle Morde nach so einem bestimmten System passieren, die an so berühmte historische Schachzüge angelehnt sind. Und das ist eben ein Vorschlag unter mehreren von den beiden und dann entwickeln sie das weiter und ziehen dann auch ChatGPT noch hinzu, wie man das so weiter ausformulieren kann. Das ja, nimmt dann so ein bisschen ab. Also manchmal hatte ich mich da so ein bisschen gefragt, okay, wo ist jetzt hier die KI-Komponente? Aber es kommt dann so noch eben, wenn sie weiter das Stück ausformulieren. Und das ist wirklich ganz, ganz schön gemacht und sind insgesamt 5 Folgen, ich weiß nicht, so 45 Minuten, glaube ich. Und am Ende, die 6. Folge ist dann quasi dieses fertige Krimi-Hörspiel, was dann mit Hilfe, also teilweise mit Ergänzung von ChatGPT erzeugt wurde. Das würde ich euch gerne empfehlen. Habt ihr das auch schon reingehört? Nee.
Nee, noch nicht, aber das macht wirklich sehr neugierig, weil ich bisher auch immer gehört habe, dass eine große Schwäche von, also ChatGPT kann erzählen wie Teufel, kann wunderbar sich irgendwelche Sachen ausdenken, aber eine große Schwäche ist halt so eine konsistente Erzählung über einen größeren Erzählbogen. Aber wenn man das natürlich zusammen macht mit Menschen, dann sind die Menschen, glaube ich, schon in der Lage, diese Schwäche wieder auszugleichen und das Produkt könnte dann durchaus sehr nett sein.
Genau. Genau, also die Drehbuchautorin, die das eben natürlich beruflich macht, die war auch immer stellenweise ein bisschen panisch, ob ChatGPT das jetzt alles viel besser kann als sie. Und
Und? Konntest?
nein. Also es war beruhigend dann, glaube ich, für sie. Gut, da könnt ihr gerne mal reinhören, findet sich in der ARD Audiothek. Dann erstmal vielen Dank bei euch oder für euch. Ach, nein, dann erstmal vielen Dank an euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. Dann tschüss.